Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge von Landaussichten, dem Podcast der Andreas Hermes Akademie, zu allem, was die ländlichen Räume ausmacht und bewegt. Heute zum ersten Mal mit mir, Annelie Knust, zum Thema Horasmus, raus aus dem Hörsaal, rein ins Landleben. Wenn ich so an studierende Austauschprogramme denke, habe ich sofort Bilder von pulsierenden Metropolen und Ländern wie Italien, Frankreich, Norwegen oder der USA im Kopf. Selten oder eigentlich gar nicht denke ich da an die ländlichen Räume, obwohl es auch hier Universitäten und Hochschulen gibt, wenn auch weniger. Und das ist eigentlich schade. Kann ich doch genauso in ländlichen Räumen eine aufregende Zeit verbringen, neue Menschen kennenlernen, Themen und Perspektiven entdecken oder mich einfach einbringen und feiern. Die europäische Initiative Horasmus aufs Landsemester will das jetzt ändern. Denn über das Horasmus-Programm können Studierende tief in die Lebensrealität auf dem Land eintauchen und es aktiv mitgestalten. Dafür verbringen sie ein Semester lang in kleinen Gemeinden in Deutschland oder Österreich und arbeiten direkt mit den Menschen vor Ort an Lösungen für konkrete Herausforderungen und Fragestellungen. Gefragt ist dabei mehr eine Hands-on-Mentalität, denn statt Hörsaal steht hier echte Praxis auf dem Plan. Ob Mehrgenerationenwohnen, Ortskernentwicklung oder Konzepte für nachhaltigen Tourismus, vieles ist bereits entstanden. Um jetzt tiefer in das Thema einzusteigen, möchte ich jetzt gerne unsere heutigen GästInnen vorstellen. Roland Gruber, du bist Mitbegründer des Forschungsinstituts zur Förderung neuer Perspektiven für das rurale Europa, kurz Horasmus. Und du beschäftigst dich seit rund 30 Jahren mit der Zukunftsentwicklung in den ländlichen Räumen. Dazu hast du unterschiedliche Projekte und Initiativen mitbegründet, unter anderem den Baukulturverein Landluft. Und du bist seit 20 Jahren Mitbegründer und Geschäftsführer des Architektur- und partizipativen Planungsbüros Nonkonform. Charlotte vom Kolke. Du bist aktuell Teilnehmerin im Horasmus-Programm und befasst dich gerade mit der Ortsentwicklung in Michaelenbach in Oberösterreich, ein Ort, der bereits auf 20 Jahre Bürgerbeteiligung zurückblicken kann. Studiert hast du Raumplanung an der Technischen Universität Dortmund und an der Aix-Marseille-Universität. Während deinem Bachelor hast du mehrere Jahre im Bereich Verkehrs- und Mobilitätsplanung, aber auch Bürgerbeteiligung und sozialwissenschaftliche Raumforschung gearbeitet. Und du bist ehrenamtlich engagiert in verschiedenen Vereinen, unter anderem als Vorständin des Netzwerk Frauenrechte e.V. Schön, dass ihr beide heute da seid.
Hallo.
Hallo und danke für die Einladung.
Gerne starte ich direkt in das Thema, das wir heute haben. Und habe aber erstmal noch eine Frage an dich, Roland. Seit 30 Jahren bist du also in der Zukunftsentwicklung in den ländlichen Räumen aktiv. Warum liegt dir dieses Thema so am Herzen?
Naja, ich bin selbst in einem Dorf aufgewachsen, in den Bergen, im Süden von Österreich. Und ich war schon als junger Mensch sehr interessiert an der Lebensraumweiterentwicklung direkt vor der Haustüre. Das heißt, das ist mir irgendwie immer am Herzen gelegen. Und das hat mich auch nicht mehr losgelassen. Und auch die ersten Projekte, die ich dann als Studierender machen durfte, waren hauptsächlich so Projekte, wo ich mich gelassen habe in die Zukunft von solchen Orten, die außerhalb der, ich sage mal, Ballungszentrenwelt liegen. Und das hat mich bis heute nicht losgelassen. Und wahrscheinlich ist der Hintergrund auch, dass mir dieses Thema, diese Räume einfach so nahe gehen, weil es kann doch nicht sein, dass alle nur in die großen, fetten Metropolen abwandern und dort glauben, dort liegt für alle die Zukunft. Ich glaube es nicht. Wir haben viele großartige Räume und Orte, die sehr lebenswert sind, die eine großartige Geschichte haben und auch eine großartige Zukunft. Die möchte ich immer wieder mit ganz neuen Impulsen mitgestalten.
Ja, vielen Dank. Diesen Impuls will ich auch gleich aufgreifen und dazu fragen über das Thema, um das ja heute geht, Horasmus. Was ist Horasmus eigentlich und wie kam es zur Gründung eines Forschungsinstituts dafür? Nimm uns auch mal mit, wie man eigentlich von der Vision in die Umsetzung kommt. Und ja, seit wann gibt es das? Was war die Vision? Ist die gleich klar gewesen? Hattet ihr auch Herausforderungen oder ging alles einfach glatt? Und ja, gibt es auch ein langfristiges Ziel oder irgendwelche Wunschvorstellungen, die ihr für die Zukunft verknüpft damit?
Du, so viele Fragen auf einmal. Ich fange einfach mal an. Nach 25 Jahren mitten im Thema drinnen, der Zukunftsentwicklung von ländlichen Dörfern, Kommunen, Gemeinden, ist mir klar geworden, wo eigentlich der Schuh drückt. Und der Schuh drückt viel früher, bevor wir als Profis eigentlich eintauchen. Viele Kommunen wissen gar nicht, was es alles gibt. Und deswegen ist so schwer, den ersten Schritt zu gehen. Und ich glaube, da liegt ein großes Defizit in der Luft in fast allen Orten, weil es gibt zu wenig Geld, es gibt hier zu wenige, wie soll ich sagen, Menschen, die sich um den ersten Schritt kümmern. Und ich durfte einmal in Thüringen, in Ummerstadt, einen Vortrag machen bei der Eröffnung eines kleinen Zentrums für Baukultur, das in mehreren leerstehenden Gebäuden mitten am Marktplatz eröffnet wurde. Das war, ich glaube, im Jahr 2018 oder 2019. Und ein unglaublich tolles Projekt, ehemalige Bäckerei. Und da war auch ein Professor einer Hochschule in Coburg, der Mario Drückowitsch, und hat eben berichtet über ein Forschungsprojekt in Deutschland zum Thema der Provinzstadt und 50 Maßnahmen für die Zukunft von Kommunen und von kleineren Städten. Und eine dieser 50 Maßnahmen war, dass Studierende rausgehen sollen in die Dörfer, in die Orte und dort auch eine gewisse Zeit verbringen. Und da bin ich dann nach diesem Vortrag nach Hause gefahren mit dem Zug und dachte mir, das ist genau so. Es gibt viele Studierende, die rausgehen, oft in Gruppen Projekte machen, aber so Studierende, die ein halbes Jahr oder Jahr lang in einer Kommune leben und dort etwas ausprobieren, das fehlt eigentlich. Weil die tauchen dann ein in alle Vorteile. Sie lernen den ländlichen Raum kennen, bauen Vorurteile ab, bauen Vertrauen auf gegenseitiger Basis. Und die dürfen Hofnarren sein. Die dürfen ein bisschen, von denen wird auch erwartet, dass sie über den Tellerrand schauen, dass sie vielleicht Dinge machen, die man noch nicht kennt und die den Boden aufbereiten für das, was eigentlich dann als nächster Schritt gemacht werden soll. Also die eigentlich auf die Frage, wo liegt eigentlich unser Problem, mögliche Antworten geben könnten. Und daraus entsteht dann ein Stück nächster Entwicklungsschritt. Und so ist eigentlich die Geburtsstunde von Horasmus. Ich bin dann nach Hause gefahren und dachte mir, das muss man weiterdenken. Bin dann zu einer Kollegin gefahren, zu Elisabeth Leitner, die war Studiengangsleiterin an einer Hochschule. Und habe sie gefragt, ich bin in der Praxis, ich bin mitten im Dreck seit vielen Jahren. Ich weiß ungefähr, wo der Schuh drückt auf Seiten der Kommunen und auch auf Seiten der Planerinnenschaft, wie man etwas angeht. Du bist auf der Hochschule, du lehrst die jungen Menschen die Zukunft, wie sie weiterentwickeln sollen, Orte und Projekte. Denken wir doch gemeinsam weiter, wie das gehen kann. Außerhalb dieser klassischen Studienprogramme, die es schon gibt. Und so war dann klar, es könnte gehen. Wir haben uns dann ungefähr 2 Jahre Zeit genommen, mit ganz vielen Meetings, haben ganz viele Gespräche geführt und irgendwann war dann auch der Name klar. Das ist eben das Pendant zu Erasmus, ist Rurasmus. Erasmus ist einfach, man geht in die coolen großen Metropolen und studiert dort. Und Rurasmus ist, man geht in die coolen kleinen Dörfer und studiert dort. Und wenn man das jetzt hochrechnet, ist das Ganze ja ein Programm, das so wie Erasmus in ganz Europa stattfinden soll. 140.000 Kommunen haben wir in etwa. Und wenn alle 140.000 Kommunen parallel jedes Semester junge Menschen im Ort haben, dann haben wir wirklich einen extremen Zukunftsentwicklungsakt für die ländlichen Räume. Und das ist genau das Gegenteil davon. Brain Drain, da kommt mehr oder weniger mehr Wissen hinein. Und das Geniale, muss ich jetzt sagen, das nehme ich jetzt schon vorweg, dass wir jetzt machen wir das seit 3 Jahren, haben wir jetzt Studierende draußen, dass wirklich etwas eintritt, was ich damals nur, ich habe es mir gewünscht, aber ich wusste nicht, dass es wirklich funktioniert, dass einige von denen, die draußen sind, nicht mehr zurück wollen und sagen, ich bleibe jetzt dort und baue dort meinen Lebensmittelpunkt auf für die nächsten Jahre. Das heißt, es ist eigentlich auch ein erster Aspekt Richtung Fachkräftemangel im ländlichen Raum und Wissen bleibt vor Ort und es geht was weiter. Also das war der Traum und der wird immer mehr Realität.
Und wie einfach ist das für die Studierenden, dann dort bleiben zu können? Gibt es da dann wirklich Optionen? Ich meine, Leerstand hört man ja in ländlichen Räumen, ist ja auch gegeben. Das heißt, vielleicht daran hakt es nicht, aber ist das realistisch?
Na, es hängt ein bisschen davon ab, welche Art von Job, die jetzt dann machen wollen. Also wenn man sich das überlegt, also wir haben gerade einige Studierende draußen und ich hatte vorige Woche ein Gespräch mit zwei, die sind aus, eine ist aus Dortmund und eine ist aus Kaiserslautern, die sind gerade im Süden von Österreich in einer kleinen Kommune und die sagen, sie wollen nicht mehr zurück, sie wollen genau hier bleiben. Die eine ist Raumplanerin, die andere ist Architektin und sie sagen, es war immer mein Traum, in so eine Art von Region zu kommen und hier ein Stück Zukunft mitgestalten zu können. Der Bedarf an Arbeitsplätzen ist riesig. Also die kriegen sofort genug Jobs, die können tolle Projekte machen. Und der Leerstand ist ja nur eine Geschichte. Ja? Also wenn eine junge Architektin dann in so einem, in einer Kommune lebt, die kann sich wahrscheinlich einen genialen Traum verwirklichen und in einem Leerstand ein großartiges Loft reinbauen. Also es gibt genug Platz, es gibt tolle Handwerksbetriebe, es gibt tolle Kontakte und man ist sehr schnell auch im Job drin. Das heißt, es ist nicht so, man geht in ein Architekturbüro zum Beispiel in der großen Stadt und muss dann was mit 5 Jahren der Wettbewerbe machen, sondern man kommt sofort ins Tun, es gibt sofort Arbeit, es gibt sofort Projekte, die man umsetzen kann und man sieht, dass das, was man eigentlich gelehrt hat oder gelernt hat, dass man das sehr schnell auch umsetzen kann. Also es ist viel unmittelbarer ist auch der Erfolg oder die werden die Früchte geerbt.
Ja, spannend. Jetzt habe ich mich nur gerade gefragt, wenn ich jetzt so ganz neu Rorasmus noch gar nicht kenne, dann ist vielleicht auch interessant, noch mal kurz einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, wenn ich jetzt Gemeinde, Hochschule oder studierende Person bin, wie funktioniert das überhaupt für mich? Und ja, warum sollte ich mitmachen? Was habe ich konkret davon nachher?
Genau, dann gehen wir einmal zurück. Also wir haben dann Rorasmus 2 Jahre lang so getestet, wie könnte das funktionieren? Wie könnte die Finanzierung ablaufen? Wie kommen überhaupt Studierende in die Kommune? Wie kommt überhaupt eine Kommune auf die Idee, da mitzumachen? Und das haben wir dann in vielen so Pilotprojekten eher so, wer kennt wen, der wen kennt, der was weiß, wer mitmachen könnte. Also ein paar Teststudierende, ein paar Testkommunen. Und irgendwie war dann relativ schnell klar, wie es funktionieren kann, indem eine Kommune einen Bedarf anmeldet. Sie würde gerne an einem Thema arbeiten, egal was das Thema ist. Es gibt ja tausende Potenziale, die gelöst werden müssen. Und unser Job dann als Forschungsinstitut ist, dieses Thema, um was es geht, so am Punkt zu bringen, dass wir überhaupt einmal wissen, was soll bearbeitet werden und welche Art von Studienrichtung ist überhaupt geeignet, damit wir in diese, unter Anführungszeichen, Ausschreibung gehen können. Und die Ausschreibung funktioniert dann so, dass wir sehr stark eben über die sozialen Medien arbeiten. Also das war am Beginn nicht klar, dass das beste Möglichkeit ist, also sehr stark über Instagram, gehen wir dann mit der Bewerbung raus, hier gibt es ein Thema, das bearbeitet werden soll und wenn du Lust hast, als Student in diesen Ort zu kommen, dann bekommst du einerseits einen Wohnraum kostenlos zur Verfügung gestellt, ein Büro kostenlos zur Verfügung gestellt und du lebst dann für eine gewisse Zeit vor Ort und magst deine Masterarbeit oder deine Bachelorarbeit oder eine Freiarbeit, was auch immer, je nachdem, was die Universität also als Wunsch hat und dann bewerben sich, sage ich mal, 3 bis 5 oder 10 Studierende für diese Kommune. Und dann gibt es mehr oder weniger eine Art Bewerbung, eine Art Vorstellung, eine Art Hearing. Und dann entscheidet sich die Kommune für die eine Studierende oder für den einen Studenten. Und der kommt dann oder die kommt dann 1, 2, 3 Monate später in den Ort und lebt dann für eine gewisse Zeit vor Ort und arbeitet an ganz konkreten Aufgaben bis zur Schlusspräsentation. Und im besten Falle wird daraus dann etwas ganz Konkretes in der Folge, wenn die Studentin, der Student wieder weg ist. Oder sie bleiben vielleicht wirklich vor Ort. Und Aufgabenstellungen haben wir jetzt schon ziemlich alle gehabt. Von sehr raumlastigen Dingen über Energiefragen, über Landschaftsaufgaben, über, jetzt kommen auch immer mehr touristische Dinge rein, soziale Anfragen, Wohnen im Alter, zu Hause, was auch immer. Also es gibt so viele Dinge, wo Kommunen eben einen Bedarf haben, erste Antworten zu bekommen, wohin sie sich weiterentwickeln können und da passt perfekt rein.
Ja, schön, das klingt spannend. Da tauchen wir bestimmt auch später noch mal ein bisschen mehr ein. Jetzt habe ich erstmal eine Frage an dich, Charlotte. Du bist ja aktuell Teilnehmerin bei Rorasmus. Was treibt dich an, dich mit den ländlichen Räumen zu befassen und wieso hast du dich überhaupt für ein Rorasmus aufs Landsemester entschieden?
Also ich studiere ja Raumplanung. Und das auch in Dortmund, heißt einer Region, also im Ruhrgebiet, die überhaupt nicht ländlich geprägt ist, sondern sehr industriell bzw. postindustriell. Und ich habe auch meinen Bachelor da gemacht und ehrlich gesagt, der ländliche Raum, der kam sehr, sehr wenig vor. Also das war wirklich etwas, was einfach, es gibt so viel Handlungsbedarf in Städten, auch in kleinen Gemeinden, aber der ländliche Raum, natürlich auch studienortsbedingt in einem der am dichtesten besiedelten Flecke Europas, Nordrhein-Westfalen, das liegt nicht so ganz auf der Hand, da viel über den ländlichen Raum zu machen. Und dann war ich tatsächlich in Frankreich, in Marseille im Auslandssemester. Und dort habe ich das erste Mal von zum Beispiel LIDA gehört, also diesem Europäischen Entwicklungsfonds für den ländlichen Raum. Und genau, auch mich generell, da habe ich zum Beispiel ein ganz tolles städtebauliches Projekt kennengelernt in einer 4000 Einwohnergemeinde in der Provence, wo eben gesagt wurde, okay, wir können nicht weiter in die Breite wachsen. Wir müssen jetzt innen entwickeln. Und dann haben die da mit Bürgerbeteiligung ganz, ganz tolle Neubauten, die energetisch super waren, multifunktional, mit kommerzieller Erdgeschossnutzung und ganz toll sich so eingefügt. Und da war irgendwie, dass auf einmal mein Interesse geweckt war für den ländlichen Raum. Und dann kam eben so eine E-Mail reingeflattert über mein Erasmus-Büro, dass es eben die Möglichkeit gibt, so ein Erasmus-Auslands-aufs-Land-Semester zu machen. Und dann habe ich mir eben die Website angeschaut und war in der Zeit eh dabei, ja, zu überlegen, was mache ich für meine Masterarbeit, wo geht es nach Frankreich für mich hin, will ich dann wieder in Dortmund sitzen oder gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit? Und dann kam es wirklich schicksalhaft, kam diese E-Mail und diese Anfrage. Ich habe dann auch direkt die Ausschreibung, also es sind wie so Stellenausschreibungen auf der Website, ich habe die direkt von Michenbach gesehen. Und ja, war begeistert, habe mir gedacht, so okay, irgendwie ist jetzt so nach Marseille das nicht das Abenteuer, das ich vermutet hätte, also überhaupt nicht. Und dann habe ich mir aber gedacht, okay, das ist so der krasseste Kontrast zu Marseille, zu dieser stickigen Großstadt, dieser vibrierenden Großstadt am Mittelmeer, aufs Land zu ziehen in Deutschland oder in Österreich, dass ich ja nicht widerstehen konnte, mal wieder was ganz Neues zu wagen. Und genau, dann auch gedacht habe, so okay, es ist jetzt auch thematisch irgendwie, es geht um Innenentwicklung oder Ortskernentwicklung, es geht um Bürgerbeteiligung und gleichzeitig eben nochmal was komplett Neues auszuprobieren, bevor ich eben in die Arbeitswelt eintauche. Das war einfach das, was mich so angezogen hat.
Ja, es klingt wirklich spannend und aufregend, irgendwie von Marseille plötzlich in Michaelenbach zu landen. Was hat dich denn konkret dann jetzt an der Aufgabe gereizt? Und vielleicht kannst du auch ein paar Worte dazu sagen. Nicht jeder ist jetzt so im Stadtentwicklungskontext unterwegs und weiß vielleicht, was bedeutet es, Innenentwicklung oder Ortsentwicklung zu machen. Also vielleicht auch nochmal ganz konkret, mit was beschäftigst du dich gerade?
Also ich mache in anderthalb Wochen oder je nachdem, wann es ausgestrahlt wird, diese Folge eben Ende Juli, Anfang August mache ich einen Bürgerbeteiligungsprozess. Und das war von Anfang an eben so ein bisschen die Aufgabenstellung. Hier in Michenbach soll der Flächenwidmungsplan für alle deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist der Flächennutzungsplan, der soll überarbeitet werden, das erste Mal seit knapp 20 Jahren. Und das wird von einem Ortsplaner gemacht. Und der macht auch, da gibt's dann so fachliche Untersuchungen zum Thema Wohnen, zum Thema Naturräume und so weiter. Aber Michenbach blickt eben auf fast 20 Jahre Bürgerbeteiligungsgeschichte zurück. Und die haben eben gesagt, okay, sie wollen eben vorher auch nochmal oder das Ganze begleiten lassen von einem Bürgerbeteiligungsprozess und eben neue Impulse mit reingeben und schauen, okay, wir haben schon so viele Zukunftsprofile, ein Zukunftsbild, also so Leitlinien, wie sich das Dorf eben entwickeln soll. Es sind 1300 Einwohner und es ist wirklich sehr ländlich geprägt. Also der Bus, der fährt nicht einmal die Stunde. Alle anderthalb Stunden, aber nur morgens und am späten Nachmittag. Also es ist schon sehr klassische Herausforderung, die man aus dem ländlichen Raum kennt. Und genau, die haben eben gesagt, die wollen diesen Prozess, den der Ortsplaner macht, nochmal begleiten lassen mit Bürgerbeteiligung. Und meine Aufgabe, so wie ich sie sehe, ist so ein bisschen, letztes Jahr wurde eben dieses Zukunftsbild erarbeitet. Das hat das Büro vom Roland gemacht in einem sehr ausführlichen Bürgerbeteiligungsprozess. Und meine Aufgabe ist jetzt so ein bisschen, das zu übersetzen in so konkrete, ja, Raumentwicklungsleitlinien. Also das Leitbild ist aktuell, es ist eher programmatisch, also auch ganz, mit ganz konkreten Beispielen, aber es ist noch nicht so flächig konkret. Und so ein bisschen den Sprung von eben programmatischem Leitbild, also so Sachen, zum Beispiel, dass das Dorf ja die Naturräume erhalten möchte und nicht so weit in die Breite wachsen möchte, sondern eben das versucht dann wirklich den Ortskern da einen Krapfen draus zu machen, ein Berliner, also gut gefüllt mit Leben, dass die Leute gerne dort bleiben im Ort. Genau, das da sehe ich so ein bisschen meine Aufgabe. Und was ich eben konkret mache, ist, ich mache ein Beteiligungs- oder ein Ausstellungs- und Beteiligungswochenende. Und zwar ist die Lieder-Region hier in der Gegend, Lieder Mostlandl-Hausruck, die sind sehr aktiv, was das Thema Ortskernentwicklung angeht. Und die haben vor ein paar Jahren haben sie eine Ausstellung erarbeitet mit verschiedenen Expertinnen und Experten. Die nennt sich Wie Wohnen. Und da geht es eben um neue Wohnformen, kooperatives Wohnen. Wie wollen wir im Alter wohnen? Wie kann man Leerstände weiterentwickeln oder vielleicht Bauernhäuser unterteilen in Mehrparteienhäuser, dass eben man nicht abreißt und neu baut, sondern dass man die Leute, dass sie wirklich weiter im Ort leben. Und diese Ausstellung, die ergänze ich durch einen eigenen Ausstellungsteil, wo ich so ein bisschen diese, ja, die Ortsentwicklung, die historische für Michenbach aufarbeite und eben auch ganz besonders die, ja, die Bürgerbeteiligung. Also seit 2007 wird hier Bürgerbeteiligung gemacht. Und da geht es auch so ein bisschen drum, ja, dass man einfach zeigt, die Bürgerbeteiligung, die bringt auch was. Also es ist nicht nur so, dass die Gemeinde das immer wieder macht und dann das in der Schublade landet, sondern dass man wirklich, als ich dann angefangen habe, eben dieses erste Zukunftsprofil zu analysieren, 2008 oder 2009 war das dann fertig, dass wirklich die Sachen, die dort festgeschrieben wurden als Ziele, als Träume, dass die umgesetzt wurden. Und dass eben die Gemeinde sehr, sehr ja progressive, zukunftsgerichtete Raumentwicklung macht, was wirklich schön anzusehen ist. Und da geht es auch darum, dass man eben den Leuten zeigt, okay, wenn jetzt hier eine Studentin kommt aus der Stadt an und sagt, okay, wir machen jetzt Innenentwicklung. Also wir entwickeln den Ortskern und nicht weiter draußen in den Grünräumen. Wir opfern keine Wälder, um neue Einfamilienhäuser zu bauen, sondern eben wirklich nach innen hin. Und dass so ein Begriff wie Innenentwicklung oder so oder strategisches Flächenmanagement, da der Otto-Normalverbraucher, der weiß gar nicht, was das bedeutet. Und dass ich eigentlich mit dieser Ausstellung zeigen möchte, dass Michenbach genau diese Dinge seit fast 20 Jahren umsetzt. Und zwar wirklich mit handfesten Resultaten, dass hier eine enorm hohe Lebensqualität herrscht, es ganz viele Ausstellungsmerkmale gibt. Also von so einem ganz aktiven Vereinsleben. Es gibt einen Supermarkt, es gibt drei Gasthäuser, es gibt eine Bücherei, eine aktive Pfarre. Also es ist wirklich für so einen kleinen Ort, das ist wirklich beachtlich. Und ich möchte eben den Michenbeckern zeigen, dass genau das hier was vorwärts geht. Und dann gemeinsam mit den Leuten eben erarbeiten, okay, und wie kann das jetzt weitergehen? Wie kriegen wir jetzt aus diesem programmatischen Leitbild, was letztes Jahr erarbeitet wurde, aus diesem Zukunftsbild, wie kriegen wir das jetzt in den Flächenwidmungsplan rein? Wie schaffen wir da, dass der Ortsplaner das alles mit einbezieht? Genau, und da ist eben so das Thema Wohnen und Arbeiten im Ortskern sehr, sehr relevant. Und ich bin ganz gespannt. Also da gibt es ein tolles Rahmenprogramm, was ich mir mit der Gemeinde ausgedacht habe. Hier gibt es im Ort sehr, sehr engagierte Menschen. Und zum Beispiel, ich habe eben so zwei Betreuer oder Betreuerinnen im Ort. Einmal den Bürgermeister Martin Dammeier und dann noch meine sogenannte Dorfmama, die Magdalena Stockinger. Und die beiden sind immer auch mit, also haben einfach immer super Ideen zu den Vorschlägen, die ich bringe. Zum Beispiel haben sie mir gesagt, ja, deine Ausstellung, die kann nicht in unserer leerstehenden Tischlerei, die kann nicht dort oben am Hügel stattfinden. Die muss im Kern, im Zentrum sein. Und jetzt planen wir das eben auf dem Ortsplatz zu machen, so um die neu gestaltete Bushaltestelle herum, dass wirklich die Leute, die in den Supermarkt gehen, die ins Wirtshaus gehen, die an einem Sonntag aus der Kirche kommen, dass die bei meiner Ausstellung vorbeikommen und eben gegen einen Kaffee ihre Meinung sagen. Und genau, das ist eben irgendwie total cool, dann, dass mir jemand nochmal sagt so, hey, nein, du musst wirklich die Beteiligung im Ort machen, beim Open-Air-Kino, nach der Kirche musst du da stehen, nach der Messe, weil du so eben ganz viele verschiedene Zielgruppen und Altersgruppen abgreifst für die Bürgerbeteiligung.
Ja, schön. Das klingt so, als bist du vor Ort auch irgendwie angekommen und genau das interessiert mich auch noch. Also wie sieht denn eigentlich dein Alltag aus? Berichte doch einfach mal, wie so die Tage sind, jetzt fernab vom Uni-Alltag und Großstadtleben da vor Ort.
Ja, Roland hat, ich glaube, so den ersten Rurasmus-Stammtisch online. Den hatten wir in meiner erst Woche, ich glaube nach so 3-4 Tagen oder so. Und ich habe da gesagt, dass ich wie die Sau durchs Dorf gejagt werde und dass ich gemästet werde.
Wie viele Kilo hast du schon zugenommen?
Ja, gar keine, weil ich ja so viel Rad fahren muss, weil ja der Bus nicht mal immer die Stunde fährt. Da bin ich aufs Fahrrad angewiesen. Nee, aber das ging es einfach drum. Also der Bürgermeister, der Martin Dammer, der hat mich wirklich zu jeder Regionalkonferenz, die man sich nur vorstellen kann, hat er mich mitgenommen. Ich durfte überall dabei sein und einfach mal die ganze Bandbreite an Dingen, die hier in der Region im Hausruckviertel oder im Bezirk Riskirchen passieren, die durfte ich alle kennenlernen, was ja sehr, sehr viele Eindrücke waren. Und es tut mir auch leid, wenn ich dann die Leute teilweise jetzt noch 2-3 Monaten wieder treffe und mich so, es tut mir leid, es ist 3 Monate her und seitdem habe ich so viele Menschen kennengelernt. Ich kann mir auch nicht alle Namen merken. Und man wird immer sehr gut verpflegt bei der Regionalentwicklung. Es gibt immer eine richtig gute Jause. Genau, also. Und ich wohne halt auch in einem Leberkastdorf. Also es gibt hier eine Leberkastfabrik. Heißt, es eh prädestiniert dafür, dass hier immer gut und herzhaft gegessen wird. Aber mein Alltag, der besteht eben daraus, dass praktisch, ja, mein Job ist ja praktisch, mein Masterarbeitsprojekt zu machen oder eben meine Masterarbeit zu schreiben. Und das ist relativ unterschiedlich. Also am Anfang habe ich noch deutlich mehr Termine wahrgenommen. Da war ich dann zum Beispiel vormittags beim Jourfix am Gemeindeabend. Danach war ich dann zum Coworken, entweder in der alten Tischlerei hier im Ort oder ich bin ins Büro von der LIDA-Region gefahren. Und dann genau bin ich nachmittags oft am Skatepark. Also ich bin hier aktiv im Skateverein, habe ich mich eingebracht, im Nachbarort. Und dann abends sind auch öfter nochmal Abendveranstaltungen, also sowas wie Bürgermeisterkonferenz oder wo war ich noch bei einem Workshop vom Bezirksgewässeramt für ein Bildungs- und ja Umgestaltungsprojekt. Genau, also ganz, ganz vielfältig, wie es ist, aber teilweise auch einfach so, ja, der Alltag aus irgendwie Masterarbeit machen. Ich bin auch sehr froh, es gibt 2 andere Studentinnen hier in der Region, mit denen ich mich eben connecten kann, mit denen ich mich zum Arbeiten treffe und dann nachmittags geht man noch irgendwie ein Eis essen oder so. Oder auch mittlerweile Leute, die ich eben im Ort kennengelernt habe, dass man da am Wochenende auf ein Fest geht oder genau zusammen was unternimmt, irgendwo entspannt im Grünen draußen sitzt und ja, irgendwie die Region kennenlernt, immer wieder tolle Ausflüge macht und ja, genau, richtig hier das Landleben kennenlernt. Und also für mich ist auf jeden Fall war das so, dass ich mich hier sehr gut aufgenommen und sehr wohlfühle. Und das ist auch sowas, da habe ich dann dieses erste Zukunftsprofil der Gemeinde analysiert. Und dann stand da drin, dass man als Handlungsmaxime oder so, oder wie das Dorf sich sehen will oder gesehen werden möchte, ist das Zirkhorste, also Leute von außerhalb, dass die herzlich willkommen geheißen werden und dass man sie aktiv in die Dorfgemeinschaft integriert, wo ich mir auch gedacht habe, so, ja, genau das macht ihr nämlich. Und genau, das ist auf jeden Fall sehr schön, dass ich hier so willkommen geheißen werde.
Ja, vielen Dank, Charlotte. Du hast auch gerade schon die perfekte Überleitung gemacht mit dem regionalen Begriff. Denn hier im Podcast Landaussichten, da greifen wir immer ein sich wiederholendes Element auf, dein regionaler Begriff. Denn ja, auch Sprache irgendwie prägt Räume. Und gerade habe ich ja auch gelernt, es heißt nicht Michaelenbach, sondern Michelnbach. Sehr gut, weiß ich das. Und ja, jetzt frage ich mich, welchen Begriff habt ihr denn jeweils mitgebracht? Willst du gerade starten, Charlotte?
Genau, ich war mir nicht ganz sicher, was du mir sagen wolltest mit der Dialektwort aus meiner Region. Habe ich halt überlegt, okay, was ist denn jetzt eigentlich meine Region? Ist es jetzt das Hausruckviertel oder ist es eben ja Bocholt, wo ich herkomme, das Westmünsterland? Und aus dem Westmünsterland, da ist mein Lieblingsbegriff, das kommt aus dem Plattdeutschen, ist piepschiedrig. Das heißt, dass man sich so ein bisschen kränklich fühlt, feeling under the weather, so ein bisschen, genau, irgendwie, wenn man nicht so einen guten Tag hat oder so, ein bisschen Kopfweh, Wetterumschwung, dann fühlt man sich piepschiedrig. Das ist so mein lieblingsregionaler Begriff. Und dann hier aus der Region, da werde ich mit sehr, sehr viel Dialekt konfrontiert und ich habe Glück, dass ich eine bayerische Mutter habe, wodurch es mir ein bisschen einfacher fällt, den oberösterreichischen Dialekt zu verstehen. Genau, aber da wäre dann mein Lieblingswort Piefke, also Piefke geschrieben, das heißt Deutsche oder Deutscher. Und also ich meine, ich weiß, dass Leute das auch teilweise so abwertend benutzen, aber mir gegenüber wird es sehr liebevoll verwendet und das finde ich irgendwie sehr schön und spiele gerne damit und mache viele Scherze darüber. Und dann noch was ganz, ganz Lokales, das ist Bunky, das ist der Kuchen oder der Blechbunky, der Blechkuchen, genau, das ist sowas hier im Hausruckviertel, was ganz Regionales.
Ja, schön, ja, Piefke, das kenne ich natürlich auch, habe ich natürlich auch schon gehört. Und genauso wie du, eigentlich weniger abwertend als irgendwie auch nett gemeint, aufgefasst. Roland, was hast du mitgebracht?
Nein, vielleicht muss ich dann auf Piefke reagieren, weil das ist natürlich, es war früher viel eher eingesetzt als nicht so positiv und es hat sich meiner Meinung nach sehr gewandelt. Es ist jetzt mittlerweile ein positiv besetzter Begriff.
Das ist schön.
Ja. Also es gibt die Piefke-Saga, das war eines der erfolgreichsten Fernsehsendungen überhaupt, die es jemals gegeben hat, wo natürlich die ganze Geschichte von Tourismus aus den 70er und 80er Jahren aufgearbeitet worden ist. Und das ist, ich finde, der hat sich gewandelt. Genau, aber Begriffe, es ist immer spannend auch zuzuhören. Also ich beginne jetzt eigentlich mit einem, ich habe auch drei Begriffe jetzt mir notiert, weil ich finde, es gibt so viele unterschiedliche Arten von Begriffen. Und der eine ist, der mir sehr, sehr nahe geht immer, es ist die Gentian. Die Gentian ist eigentlich jemand, der jammert. A Gentian. Und der wird bei uns gebraucht und ich hasse diesen Begriff. Im Dialekt klingt er eigentlich noch gut, aber ich hasse Menschen, die jammern, weil die eigentlich nur das Negative sehen und oft hinter der Türe nichts Positives erkennen können. Und mein Job ist es in der Regel, eine positive Zukunftsfreude zu erzeugen und deswegen mag ich keine Gentian. Der zweite Begriff, den ich jetzt noch habe, ist das Schalale. Das Schalale ist eine kleine Kaffeetasse. Das ist der Schalale. Und im Endeffekt ist das hier eine klassische Geschichte, die zu unserer Region passt, weil sie ja die Lieblichkeit, ja, wir leben in einer Region, wo alles sehr lieblich ist und alles sehr klein ist und alles sehr fein ist, auch von der Landschaft her und so. Das Schalale. Und das dritte habe ich jetzt genommen, weil ich habe auch eine gewisse Zeit in Berlin gelebt, und mir ist dort ein Begriff als erste Mal aufgefallen, den ich liebe und den ich, sollte ich irgendwann mal Gast bei Alles Gesagt in der Zeit werden, dann als meinen Schlussbegriff nehmen werde.
Ich bin gespannt.
Schlabbermatütsch.
Sag's nochmal.
Es geht sich eh nicht aus, ich weiß schon, aber Schlabbermatütsch. Kennst du den Begriff Schlabbermatütsch?
Also ich lebe ja auch in Berlin, aber nein.
Das hat die damalige Lehrerin von meiner Tochter hat das genannt, Schlabbermatütsch. Das ist so ähnlich wie Pudding weich. Genau. Also wenn man irgendwas, wenn etwas nicht ganz fest ist, also so soft oder wenn es wackelt. Ja. Schlabbermatütsch. Also sie hat das damals mit dem Kuchen. Sie liebt so Torten, die noch so ein bisschen wackeln. Ja, so. Und ich finde das einen fantastischen Begriff. Schlabbermatütsch. Vielleicht ist auch falsch eingesetzt, aber ich finde ihn super.
Ja, schön. Vielen Dank, Roland. Pudding ähnlich, ja. Ich glaube, da landen wir auch ganz gut bei den Anekdoten. Und zwar interessiert mich, Roland, jetzt wo ja Rorasmus, meine ich, seit 2020 gestartet ist, vielleicht noch nicht mit Studierenden, aber die Idee, wie viel haben denn an Studierenden jetzt bereits mitgemacht? Gibt es da eine Zahl? Und wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf die zentralen Themen gucken, was hat dich besonders auch überrascht an Erkenntnissen? Aber gibt es auch irgendwelche guten Anekdoten und Lernerfahrungen, wo du sagst, ah, die willst du unbedingt teilen?
Naja, das kann man gar nicht genau sagen. Also in dem Programm, wie es jetzt läuft, also wo wirklich Studierende vor Ort kommen und dort leben ein halbes Jahr und einen Ort wachküssen, verzaubern, verändern durch ein Stück Präsenz, wie es die Lotti ja macht. Also die lebt ja, das hat sie gar nicht erzählt. Sie wird ja geht ja von Fest zu Fest, was ich immer mitbekomme. Das heißt, eigentlich, sie taucht ja ein in das absolute Leben vor Ort und das ist wirklich so diese DNA eines Ortes, also dieses Feinkörnige, dieses das, was man eigentlich niemals mitbekommt, wenn man woanders lebt und ein Projekt zum Beispiel für so einen Ort macht, das saugt sie ja auf. Sie spürt die Region, sie spürt den Ort und das ist schon eine Erkenntnis, glaube ich, die viele haben. Das heißt, um nochmal zur Frage zurückzukommen, kann die Zahl gar nicht sagen, wie viel draußen sind, weil ich den Überblick fast nicht habe, aber so an die 20 Personen, das insgesamt jetzt bis dato sein. Die großen Erkenntnisse sind, dass wir das x-mal weiterentwickelt haben jetzt, das Programm, eigentlich ganz anders gestartet haben und jetzt sind wir da, wo wir glauben, dass es relativ gut funktioniert. Und so, meine Erkenntnis ist, dass ein Student, eine Studentin wie die Lotti, kommt in einen Ort und jetzt hat man die Absicht, dort ein Projekt zu machen, weil man eine Aufgabe hat. Aber es ist alles noch ein bisschen im Fluss und nicht ganz klar. Dann taucht man ein in den Ort, dann wird man mal reingezogen, mit Leberkäse vollgestopft, wird zu jedem Fest mitgenommen, zu jeder Besprechung, ist bei Gemeinderatssitzungen dabei, beim Feuerwehrfest, wird privat eingeladen. Wir machen ja am Beginn das so, dass wir ja mehrere Buddies müssen die Gemeinden zur Verfügung stellen oder die Kommunen. Das heißt, damit die jungen Leute, die kommen, relativ schnell einige neue Türen geöffnet bekommen. Das heißt, dass sie in Häuser reinkommen, dass sie das Leben mitbekommen, dass sie Freundschaften aufbauen. Das heißt, es geht sehr schnell, also vermutlich viel schneller, als wenn man Erasmus macht, weil da trifft man hauptsächlich internationale Studierende und hier trifft man eben echte Menschen, die im Ort echt wohnen, die hier vor Ort arbeiten, leben und ja den Alltag verbringen und Politik machen und sich ehrenamtlich engagieren. Und dann beginnt die Phase der absoluten, wie soll ich sagen, Unklarheit. Also man weiß dann vermutlich noch so ein, zwei Monaten nicht mehr, was wirklich die Aufgabe ist. Man verliert ein bisschen das Projekt aus den Augen. Man ist so reingezogen in den Ort. Und dann beginnt die Klarheit. Was ist eigentlich wirklich meine Aufgabe? Und dann beginnt so gegen in der zweiten Phase dieses Erasmus-Aufenthaltes beginnt dann irgendwie so das zu schärfen, was ich lösen soll, was ist die wirkliche Herausforderung, was könnte am Ende stehen, so wie die Leute jetzt am Schluss mit ihrer Ausstellung und dem Ganzen aufarbeiten. Und dann beginnt das Arbeiten. Und dazwischen ist meine Meinung der geniale Akt Persönlichkeitsentwicklung pur. Also das, was wir schaffen, ist, dass wir, ich sage jetzt einmal, Mäuschen bekommen, die noch nicht wissen, wie man mit einem Bürgermeister spricht, wie man mit so einer Gemeinderatssitzung irgendwie einen Vortrag hält, was wird überhaupt verstanden, welche akademischen Begriffe sind am Land überhaupt tauglich, also die Geländetauglichkeit, man taucht ein in, man ist noch sehr verkopft, sehr akademisch und dann wird man beginnt das, was man eigentlich gelernt hat im Studium, wieder auf diese Basis zu bringen, damit man es überhaupt erklären kann. Das, finde ich, ist ein unglaublicher Akt. Ja, wir haben am Ende Menschen, die stehen da draußen, also es ist nicht jetzt, weil die Leute da sind, sondern wir haben jetzt einige Male schon diese Erfahrung gemacht, die stehen draußen von einer großen Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern, präsentieren in einer Souveränität ein Stück Zukunft, in einfachen Worten mit einer fantastischen Dramaturgie, wissen ungefähr, welche Worte werden verstanden und welche sage ich und welche sage ich nicht. Sie sind am Punkt. Und das ist etwas, das kann einen niemand nehmen. Das lernt man auf keiner Universität, das lernt man durch keine Weiterbildung, durch keine Ausbildung, durch keine Seminare. Das ist wirklich das echte Leben draußen. Und ich finde, wir schaffen Persönlichkeit dadurch, durch dieses Programm. Das war uns am Beginn nicht klar, dass das so eine wesentliche Transformation sein wird. Auch bei denen, die durch dieses Programm durchgehen. Wir machen ja parallel auch Abstimmungen, das heißt, wir treffen uns regelmäßig zu so keinen virtuellen Stammtischen, wo alle, die parallel jetzt draußen sind, sich auch treffen, voneinander lernen. Einige sind ja in der Parallel- oder in ähnlichen Regionen aktiv, die treffen sich so. Also das ist für mich jetzt eine der großen Mehrwerte von dem Erasmus-Programm. Ich hoffe, die Lotte kann mich bestätigen.
Ich muss ja erstmal verteidigen, dass ich auf alle Festel gehen würde. Wenn du wüsstest, wie viele Festel es hier gäbe und wie sehr ich da selektieren muss, dass ich auch zum Masterarbeiten komme, da wärst du erstaunt.
Aber du musst ja nicht bei jedem Fest die letzte Sende nach Hause geht. Also ich meine, ich bin jetzt älter schon und wenn ich dann 5 Bier getrunken habe, dann kann ich auch 2 Tage nicht arbeiten. Also, du lernst quasi, wie es im echten Leben ist. Also im richtigen Beruf ist es so, dass man wahrscheinlich jeden Abend irgendeinen Termin hat und jeden Abend in der Gefahr ist, ein Glas zu viel zu trinken und trotzdem muss man am nächsten Tag fit sein. Und das lernt ihr. Das ist ja die beste Schule überhaupt.
Okay, jetzt haben wir aber schöne Tipps, was Zukunft und das Arbeitsleben betrifft. Ich glaube, das kann auch sehr unterschiedlich sein, Roland. Aber Charlotte, wie ist es denn für dich?
Ja, das stimmt. Aber vielleicht doch eine Pyramide. Na, da muss ich nochmal einhaken. Ich habe von einem Berater eine fantastische Pyramide bekommen, die mir gezeigt hat, wie sich das Leben eigentlich entwickelt. Die Pyramide ist die, am Beginn glaubt man noch, Arbeit ist Arbeit. Also man geht ins Büro oder man geht wohin und arbeitet. Und je weiter man fortgeschritten wird, je weiter man in dieser Arbeitswelt eintaucht und je mehr Verantwortung man bekommt, desto mehr wird Arbeiten zu einem Treffen bei einem Café. Irgendwann wird dann Arbeiten zu einem Treffen oder ein Meeting oder einen Deal beim Mittagessen. Irgendwann ist es Café, Mittagessen, Nachmittagskaffee und dann kommt irgendwann das Abendessen dazu und die besten Deals macht man dann idealerweise, wenn man gemeinsam am Abendessen geht. Das heißt, irgendwann in der Evolution des Arbeitens ist es nur mehr von einem Essen zum anderen, von einem Trinken zum anderen und damit werden geschifft.
Ja.
Und dann, das ist nicht mehr klassisch.
Ja, danke, Roland. Charlotte, bevor du jetzt direkt antwortest, vielleicht kannst du auch gleich mal ein bisschen einbinden, wie ist denn wirklich das Erleben vor Ort? Also vielleicht auch, wie bist du vor Ort aufgenommen worden? Welche Vorstellungen und Gedanken hattest du auch? Vielleicht auch, welche Klischees waren eigentlich im Kopf? Und dann, wie haben dich die Menschen aufgenommen? Hat sich da auch dein Blick gewandelt im Laufe der Forschung oder auch der Blick der Menschen? Und das gerne auch noch Rolands Kommentare bitte einbinden.
Ja, also ich wurde, wie gesagt, sehr, sehr herzlich hier aufgenommen. Und ich meine, ein Ort, der eh seit fast 20 Jahren so zukunftsgerichtet ist und einfach immer interessiert ist an neuen Ideen und die schon öfter auch mit Studenten oder Schülerinnen zusammengearbeitet haben. Also sie haben mal mit der HTL in, lass mich nicht lügen, Linz oder so, haben sie mal überlegt, ein neues Konzept zu machen für eben eine leerstehende Tischlerei. Am gleichen Ort hat eine junge Architekturstudentin ihre Masterarbeit und eben ein Masterprojekt gemacht. Also mein Dorf ist einfach eh schon sehr auf so diese Kooperation zwischen eben Bildungseinrichtungen und der Gemeinde, die wissen, wie viel sie davon profitieren können. Und das ist ja auch so, ich würde sagen, diese Integration ist eine der großen oder wenn nicht sogar die größte Herausforderung vielleicht im Erasmus-Semester. Einfach, weil man nie weiß, was für Art von Leute man trifft und ob auch alle die gleiche Auffassung so davon haben, was eigentlich so ein Buddy ausmacht. Also ob dann eher gesagt wird, okay, ich bin so der oder die Praxisberaterin für eben diese wissenschaftliche Arbeit oder für dieses Praxisprojekt. Oder bin ich wirklich so die Integrationsbeauftragte und nehme die Leute überall hin mit? Aber das ist natürlich auch immer so eine Typsache. Und ich glaube, ja, einfach kommt sehr drauf an, kommt auch auf den Ort an, ob die Leute da eben ja gerne jemanden von außerhalb haben, ob sie offen dafür sind, ob sie einfach so eine Neugierde mitbringen. Und bei mir im Ort, da wird dann immer gesagt so, ja, mei, schon andere Biefke, kennst du die schon? Und ich so, nee, also nicht alle Deutschen kennen sich jetzt untereinander. Aber es ist natürlich auch total nett, dass sie mir jetzt so zeigen, so, hey, wir haben es schon geschafft, eine Deutsche zu integrieren. Wir integrieren dich auch noch. Und genau, und dann auch so, ich sag mal, dieser, weil Roland gerade über das Praxisprojekt gesprochen hat und wie einen das weiterbringt und auch diesen Prozess, dass man eben sich erst versucht zu integrieren, anzukommen, dass man vielleicht hierher kommt mit einer bestimmten Idee, was man als Projekt macht oder als Forschungsarbeit und dann kommt man eben hierher und merkt, okay, es ist doch anders und irgendwie konnte man das aus der Ferne alles gar nicht so begreifen und man muss wirklich erstmal eintauchen, bevor man jetzt letztendlich irgendwas umsetzen kann, so dass man eben wirklich erst drüber nachdenkt. Und dass da auch, glaube ich, teilweise so die Schwierigkeit einfach liegt, dass eben je nachdem, wofür dieses Erasmus-Semester genutzt wird, also ob das dafür genutzt wird, ob man einen städtebaulichen Entwurf oder einen architektonischen Entwurf macht oder ob man eben eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt, dass das eben teilweise sehr große Differenzen sind und dass eben, ja, es in der Wissenschaft eben oft nicht oder von den Universitäten was anderes gefordert wird, als eben ins tiefe Beckenende zu springen und einfach in ein Projekt zu starten, sondern dass gesagt wird, nein, man muss erst ganz wissenschaftlich vorgehen und erst die Akteure alle analysieren und so viel analysieren, bevor man was umsetzt und bevor man eben eine wissenschaftliche Fragestellung draus macht, dass da auf jeden Fall es einfach teilweise dann schwer zu handeln ist, wo ich erst eben voll ins Dorf eingetaucht bin. Dann habe ich gemerkt für mich, okay, ich glaube, ich muss mich jetzt ein bisschen rausziehen und diese ganzen Eindrücke sacken lassen und einfach noch mehr so theoretische Hintergründe, also wissenschaftliche Literatur lesen, was gibt es so für Planungstheorien, was gibt es so an Instrumenten, also Planungsinstrumenten, sowas wie bestimmte Gesetze oder Förderrichtlinien oder Begriffe wie strategisches Flächenmanagement, was gibt es da alles und wie kann ich jetzt praktisch das, was ich hier vor Ort erlebe und das, was ich vor Ort machen möchte, wie kann ich das in einen wissenschaftlichen Rahmen einbetten? Und das ist so ein bisschen, es ist immer schwierig, einen trockenen Waschlappen auszubringen. Man muss natürlich irgendwie das ganze Input haben, um daraus was rauszufiltern. Und dass ich das Gefühl hatte, so, also ich versuche irgendwie an beiden Enden so ein bisschen was zu machen. Und dass ich mich dann irgendwann entschieden habe, gesagt habe, okay, ich habe diese ganzen Begriffe und da gibt es sehr viel Spannendes, aber ich fange jetzt erstmal einfach an, was macht denn für mich die Ortsentwicklung aus oder was macht den Ort aus? Und da bin ich bei so Wörtern wie eben Lebensqualität gelandet oder sowas wie Daseinsvorsorge und wie auch vielleicht also die Daseinsvorsorge durch eben ja nicht nur technische Infrastruktur, aber eben auch Mobilität, Nahversorgung, Gemeinschaftsräume, wie das eben zu der Lebensqualität beiträgt und dazu, dass Leute gerne im Ort leben und arbeiten, dass ich das jetzt so als meinen Ansatz gewählt habe, jetzt eben einen Bürgerbeteiligungsprozess aufzustellen und eben ja schon versuche, mein Praxisprojekt mit meiner wissenschaftlichen Arbeit zu verknüpfen und das auch auswerten werde und dann das in meine Arbeit, in meiner Arbeit ist das praktisch mein Empirie-Teil. Und daraus entwickle ich dann eben ja Strategien oder einen Baukasten, wie eben die Ortsentwicklung hier vor Ort weitergehen kann. Aber dass es immer schwer ist, von so einem sehr konkreten Praxisprojekt zu was sehr, sehr Abstraktem und so Wissenschaftlichem zu kommen, etwas, was reproduzierbar wäre oder ja, ist es dann eine Fallstudie oder schreibe ich was Allgemeineres? Das ist irgendwie so eine große Herausforderung, würde ich sagen, im Rurasmus-Semester. Und gleichzeitig aber auch, also ja, dass mir das Freude macht und dass ich jetzt eigentlich auch so merke, okay, der Teil, der mir wirklich Freude bereitet, also ich habe auch schon mal in der Forschung gearbeitet, habe da gemerkt, okay, ich möchte eben gerne mehr praxisbasiert arbeiten, dass ich merke, okay, ich habe totale Freude daran, jetzt diesen Bürgerbeteiligungsprozess auszuarbeiten und das zu machen und merke so, ich bin eigentlich bereit, ins Berufsleben zu starten und muss aber eben noch diese Hürde, diese Abschlussarbeit, ja, aufnehmen, bevor ich eben ja losstarten kann. Und du hast noch nach Klischees gefragt. Genau, also ich würde sagen, dass man teilweise so eine Art ja städtische Arroganz vielleicht hat oder auch studentische Arroganz, was auch vielleicht ein bisschen überlagert gegenüber dem ländlichen Raum. Also, dass man irgendwie seinen eigenen Lebensstil in einer Metropole, in einer Großstadt, dass man den eben für ja überlegen hält. Gleichzeitig gibt es natürlich so eine enorme Romantisierung vom ländlichen Raum, also die Bauernidylle und ja, das ist dann hier so eine Ruhe und es riecht alles nach Blumen und dann kommt man ins Dorf und dann steht ein Schweinestall am Ortsplatz und dann hebt sich die Romantik so ein bisschen und gleichzeitig, ja, also lerne ich einfach die Realität hier vor Ort kennen, so dass wie sehr ich meinen Tag darum planen muss, wann ich oder meine Woche darum planen muss, wann ich wie wo mobil sein muss, weil ich eben kein Auto habe, dass ich eben meine Nachbarin frage, hey, darf ich mir ein Auto von dir ausleihen? Kannst du das mir an dem und dem Tag leihen? Dann fahre ich da mit dem Radl hin, um es abzuholen und so weiter. Oder genau um den Busfahrplan herum plane, wie ich irgendwie einen Einkauf weiter weg mache oder zum Skaten komme. Genau, also das ist schon... Ich hätte nicht gedacht, dass man hier so viel planen muss. Es ist schon fast mehr Planung, als einfach so in den Tag hineinzuleben, was man vielleicht vom Land erwartet. Und gleichzeitig ist, glaube ich, gerade für so Raumplanungsstudenten ist es total wichtig, das hier kennenzulernen, weil man eben oft so, ja, dann hört man was über autofreies Leben und irgendwie, okay, nachhaltige Mobilität und so weiter. Und dann weiß ich nicht, wenn ich jetzt Freunden erzähle, so, okay, ich fahre halt, ich darf mir hier zum Glück praktisch dauerhaft von einer lieben Freundin im Ort ein E-Bike leihen. Aber ich fahre dann 20 bis 25 Minuten fahre ich mit dem E-Bike zum nächsten Bahnhof und von da aus fast eine Stunde in die nächste wirklich, ja, nicht mal, also Passau ist ja auch keine Großstadt, so, es kommt mir dann aber so Metropol vor, dass man da, ja, irgendwie einfach nachsichtiger wird mit dieser Autoabhängigkeit, dass man eben nicht sagt, hä, wie, warum finden die Leute irgendwie so autofrei leben irgendwie blöd als Konzept? Und es ist so, hey, es ist gar nicht möglich. Da wurde mir, glaube ich, auch in meiner ersten Woche hier gesagt, also autofrei ist eh gar nicht möglich. Wir versuchen eher, die Fahrten mit dem Zweit- oder mit dem Drittauto zu reduzieren und eben zu sagen, okay, vielleicht braucht auch nicht jeder Haushalt für jeden erwachsenen Menschen ein Auto, sondern man hat dann eben mehrere, die man miteinander teilen kann. Und ich glaube, das ist so als, ja, gerade als Raumplanerin total relevant, eben diese Lebensrealität einfach anzuerkennen und kennenzulernen und eben, ja, wirklich so mit diesen Klischees irgendwie so ein bisschen aufzuräumen.
Ja, danke, Charlotte. Bevor wir zur Abschlussrunde schon langsam kommen, habe ich nämlich jetzt da anknüpfend nochmal eine Frage an dich, Roland. Und ich meine, du, Charlotte, bist ja jetzt nur für eine gewisse Zeit vor Ort, also erstmal ein halbes Jahr. Dann bist du wieder weg. Wie stellt ihr eigentlich sicher als Forschungsinstitut oder als Institution, dass die Projekte auch wirklich umgesetzt werden? Und ich stelle mir da auch einfach vor, ne, es clashen ja vielleicht auch unterschiedliche Erwartungen aufeinander. Man hat die Gemeinde, man hat die Studierende, es gibt euch, es gibt die Hochschulen. Wie genau kann ich mir den Prozess vorstellen? Auch welchen Mehrwert haben dann die Leute vor Ort davon?
Das müssen wir nicht sicherstellen, weil es ist nicht unser Job. Wir arbeiten nach dem Prinzip, dass die Studierenden den Kommunen mehr oder weniger in der Frage unterstützen, so, woher soll ich wissen, was alles möglich ist, wenn ich gar nicht weiß, was es alles gibt. Das heißt, wir öffnen den Horizont, wir öffnen neue Perspektiven und am Ende bekommen die Kommunen eine Antwort auf die vielen Herausforderungen, die sie gestellt haben, wie soll ich hier mit der Raumentwicklung weitergehen oder wie soll ich in der Landschaft einen nächsten Schritt gehen oder wie soll ich Wohnen im Alter zu Hause sichern, was auch immer. Und die Studierenden bekommen als Gegenleistung ihre 25 bis 30 ECTS-Punkte an ihrer Hochschule durch diese Abschlussarbeit oder durch diese Arbeit. Ja, das ist quasi der Deal. Es geht uns nicht darum, dass dort wirklich der nächste Schritt passiert. Im besten Falle passiert da. Und im besten Falle machen die daraus wirklich ein Stück Projekt. So wie in der ersten Kommune in Kirchheim-Schöring in Bayern, weil die erste Rorasmus-Kommune, die das echt durchgespielt hat, ist die Ronja gekommen aus Norddeutschland nach Bayern und hat dort ein Programm entwickelt für einen leerstehenden Bauernhof mitten im Ortskern. Und daraus ist dann wirklich der nächste Schritt passiert, dass die Kommune auf Basis dieser Studierendenarbeit den nächsten Schritt für die Entwicklung dieses Bauernhofes gegangen ist. Aber das ist nicht unser Job. Unser Job ist eigentlich sozusagen diesen Link herzustellen zwischen Hochschule, also zwischen der akademischen, wissenschaftlichen Welt, wo Studierende ausgebildet werden und mehr oder weniger den Bedarfen, die ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin in einer Kommune oder in einer Region hat. Und die Studierenden tauchen genau in diese Welt ein. Und wir sind als Forschungsinstitut dazu da, dass wir methodisch sozusagen dieses aufs Landsemester als Methode haben, um daraus immer wieder Schlüsse zu ziehen, an welchen Strategien, an welchen Dingen die ländlichen Räume sich schneller positiv weiterentwickeln und das dann wieder in die Öffentlichkeit spielen. Also unser Job ist im Endeffekt, dass wir alle, es gibt das erste Mal im Oktober, eine Konferenz veranstalten, wo wir jetzt die Erkenntnisse der ersten 2-3 Jahre mal in die Öffentlichkeit spielen. Und wir mussten ja zuerst einmal diesen Schritt gehen, dass das auch funktioniert, dass solches. Dass vielleicht eine Publikation machen und dann immer wieder diese Erkenntnisse allen zugänglich machen. Das ist eigentlich unsere Hauptleistung. Und was ich noch gerne sagen möchte, ist das, was ich unglaublich toll finde, was die Lotte jetzt gesagt hat. Diese Lebensrealität. Ja? Also es gibt ja diese großen, ich sage einmal, dieses riesige Vorurteil, am Land ist nichts los und das zahlt sich nicht aus und da ist alles fad und da sind alle Leute irgendwie 20 Jahre hinten nach und da gibt es öffentlichen Verkehr und was auch immer. Und gleichzeitig, wenn man aber intensiv eintaucht, ist das viel diffiziler und viel feiner, das Verständnis. Und du hast es jetzt zum wunderbaren Punkt gebracht mit dem Satz, es ist für den Alltag mehr Planung notwendig als gedacht. Das ist eigentlich ein sehr schöner Satz, weil da steckt ganz viel Wahrheit drin. Ja, und auch diese studentische oder städtische Arroganz, die man hat aus der Perspektive versus diese Romantisierung, dort ist Fuchs und Hase und eigentlich nur Grün und wir sind so Heidi und Heidi-Mentalität noch. Ja, das stimmt ja alles gar nicht. Wir haben alle das Handy in der Hosentasche, wir sind alle mehr oder weniger zur gleichen Zeit informiert, wenn eine Drohne in der Ukraine wieder eintaucht, dann wissen wir das sofort. Oder wenn, so wie gestern, Ozzy Osbourne stirbt, dann kriegen wir das alles Push-Nachricht drauf. Egal, wo du lebst, ob du jetzt in der Stadt lebst, in der Metropole lebst oder irgendwo in einem Dorf unterwegs bist, das bekommen wir zeitgleich. Das heißt, da hat sich ganz viel verändert. Ich selbst bin ja auch nebenbei in der Kommunalpolitik, bin stellvertretender Bürgermeister in der Kommune, wo ich lebe. Und ich kriege natürlich durch diese Facette, also einerseits als Planungsexperte und der für andere Kommunen als Auftragnehmer ein Stück Zukunftsbedarf ja, erarbeitet und Strategien versus auch politisch Dinge, wie soll ich sagen, zu verstehen und auch in die Umsetzung zu bringen. Da kannst du so viel Tolles machen, wenn du es ernst nimmst. Und mein Wunsch wäre, dass wir eben dieses Changen, was ich vorher als Begriff hatte, ja, diesen Begriff des Jammerns, nicht mehr verbrauchen, sondern eigentlich ins Tun kommen, ins Handeln kommen, in das, ja, das schaffen wir, das machen wir, dass viel mehr Menschen so ein Verständnis zusammenbringen wie die Lotti und am Ende sagen, es zahlt sich aus, dass ich auch als, zum Beispiel, wenn ich Planung studiere, dass ich auch in die Politik gehe. Ich kann viel schneller tolle Dinge umsetzen. Ich kann mit der Zukunft vor der Haustüre mitgestalten und nicht nur eben immer jammern, die sind schlecht und die müssen, sondern eigentlich, ja, ich kann selbst einen wesentlichen Beitrag leisten. Das ist gar nicht so schwer. Ich muss mich nur trauen, ich muss einfach nur über diese Hürde drüber steigen oder über diese kleine Barriere. Und dann bin ich mittendrin und kann aus Jammern eigentlich was Schönes machen, wenn ich zeige, wie es ging.
Und tatsächlich, also, weil du, Annelie, gerade gesagt hast, ja, du bist dann ja ein halbes Jahr da und dann wieder weg. Ich habe tatsächlich schon zweimal verlängert. Das erste Mal, glaube ich, nach einer Woche, wo ich das erste Mal mit dem E-Bike so hier durch die Natur gefahren bin und das erste Mal ja im Tal, im Dorf vor mir, so die Streuobstwiesen, die blühenden und die gelben Rapsfelder gesehen habe und im Hintergrund das Alpenpanorama. Da hat es mir die Sprache verschlagen und dann habe ich, glaube ich, direkt ein paar Tage später habe ich gesagt, so, hey, kann ich nicht den Sommer auch noch hier bleiben? Und dann bin ich eben zum Skateboardverein gekommen und die haben mir dann gesagt, ja, im September machen wir eher einen Skate-Wettbewerb, einen Contest und da bringe ich mich eben auch aktiv ein und genau, habe schon das zweite Mal verlängert und ich glaube, dass eigentlich schon bei diesem ersten Moment, wo ich so realisiert habe, so, wow, das ist wirklich wunderschön hier und die Leute sind so, ich würde so herzlich willkommen geheißen.
Lotti, alle guten Dinge sind drei.
Ja, und genau, also die Idee steht schon im Raum und ich habe schon Leuten, die ich hier kennengelernt habe, so ein bisschen so, hey, schaut mal, wenn ihr irgendwas hört von einem tollen Job. Ich habe da auch schon selber Leute angesprochen und so ein bisschen bin ich am Netzwerken und genau, schaue eben, dass ich hier bleiben kann und irgendwo zwischen Passau und Linz einen coolen Job bekomme. Genau, was ich auch wirklich nicht gedacht hätte, als ich mich für Erasmus beworben habe und auch nicht, als ich Anfang April hier ankam, hätte ich das auch nicht gedacht, dass es dann so schnell um mich geschehen ist. Genau, aber das ist irgendwie, also ich glaube, weil eben ich in einem Dorf bin, wo es einfach viele Macher sind oder generell am Land, die Leute gerne machen und in die Handlung kommen und das gefällt mir einfach enorm gut. Und damit kann ich mich sehr identifizieren und zeige das eben hier auch, indem ich mich immer direkt einbringe bei jedem Fest. Deswegen bin ich auf jedem Fest, weil ich mich immer freiwillig melde zum Helfen. Genau, und so als Macherin finde ich, da passe ich ganz gut.
Ja, ich muss sagen, als Studentin hätte ich auch gern diese Option gehabt, einfach mal im ländlichen Raum zu sein und den auch mal aus einer ganz anderen Perspektive als dort einfach aufzuwachsen und auch ein bisschen zu jammern kennenzulernen, weil man hat das ja auch ein bisschen gelernt, was im Umraum bei einem persönlich so geredet wird. Ne? Also das übernimmt man ja, ohne das manchmal vielleicht zu hinterfragen. Daher begeistert mich das gerade auch selbst, ja, euch beiden zuzuhören über Erasmus. Und zum Abschluss haben wir im Landaussichten-Podcast mit allen GästInnen eine kleine Tradition und das nennt sich Landü-Ei. Und das wollen wir jetzt gemeinsam auspacken. Und zwar einfach eine kurze Runde, welcher Fakt oder welche Beobachtung über oder zu den ländlichen Räumen hat euch so in letzter Zeit überrascht? Also eine Anekdote oder eine Statistik oder was euch gerade einfällt?
Also nachdem ich ja auch in der Politik aktiv bin und sehr viel, ich sage mal, als Geschenk zu Geburtstagen gehen darf, wo Menschen wirklich älter werden. Also wir gehen zum 75er, 80er, 85er, 90er, 95er, 100er. Und da ist mir aufgefallen, schon länger, dass die Stiegenhäuser oder Treppenhäuser, wie man in Deutschland sagt, wo oft sehr viel Staub liegt, oft 1-2 Zentimeter Staub. Und dann bekommt man natürlich ein Gespür dafür, dass viele Häuser, viele auch Einfamilienhäuser, halb, dreiviertel, fast ganz leer stehen. Und das ist auch von außen relativ unsichtbar. Das kriegt man mit, wenn man reingeht und sieht, da war schon ganz lange niemand mehr im Obergeschoss. Und die Wüstenrot-Stiftung hat ja jetzt ein großes Forschungsprojekt gemacht, gemeinsam mit der TH in Stuttgart. Und die Erkenntnis und die Zahlen sind ja beeindruckend erschreckend, sagen. Ungefähr 60% der Einfamilienhäuser leben nur mal 1 bis 2 Personen. Und das sind 80% von denen, wo nur eine Person drinnen wohnt, sind älter als 60 Jahre. Und das ist natürlich dieser unsichtbare gebaute Schatz, den es zu heben gilt. Und wenn man es hochrechnet, in Deutschland gibt es ungefähr 15 Millionen Einfamilienhäuser, in Österreich ungefähr 1,5. 60% sind in Österreich 900.000, in Deutschland an die 7 Millionen Häuser sind halb leer. Das heißt, hier gibt es ganz viel Wohnraum, der gebaut ist, aber nicht genutzt wird. Und den gilt es eigentlich sichtbar zu machen. Einerseits und andererseits auch bewohnbar zu machen durch Teilen, durch neue Konzepte. Man müsste, wenn man das jetzt ernst nimmt, bräuchte man fast nichts mehr neu bauen, weil in diesen Räumen geht sich fast alles aus. Und ich darf jetzt, und das ist jetzt quasi so das Ding, in der Rolle als stellvertretender Bürgermeister so ein Forschungsprojekt in der eigenen Kommune umsetzen, wo wir gerade 12 Häuser, die untergenutzt sind, bearbeiten von professionellen Planerinnen und Planern, die auch geschult worden sind extra, um einen Prototyp für das ganze Bundesland zu machen. Wie kann eine Förderlandschaft, ein Förderprogramm, ein Beratungsprogramm für genau diese Aufgabe aussehen? Und Klammer auf, zusätzlich merken wir natürlich, dass viele dieser Menschen, die in diesen Häusern wohnen, die haben auch fast kein Geld außer diese Immobilie. Das heißt, es gibt eine Altersarmut und das ist dann ganz, das ist wie ein Kreislauf, der sich fast nicht schließen wird. Also das ist für mich so die große Erkenntnis der letzten 1-2 Jahre, dass hier ein Schatz schlummert, der eine Kraftanstrengung sein wird, den zu heben, weil das Privateigentum ist, weil das nicht so einfach ist, aber da gibt es viele neue Modelle und auch viele, wie soll ich sagen, viel Hirnschmalz, das gerade reinrinnt. Und eine Erasmus-Studierende voriges Jahr, die im Salzkammergut war, hat genau das zum Thema gemacht. Und wir bekommen regelmäßig Anfragen von Journalistinnen und Journalisten, auch von Leader-Managern und Regionalmanagern, bitte diese Abschlussarbeit dieser Studentin zur Verfügung stellen, weil die hat da etwas aufgearbeitet, was genau am Puls der Zeit ist. Also die ist auch geblieben. Die lebt auch in der Region mittlerweile.
Ja, schön, Roland, danke. Charlotte, was hast du uns mitgebracht?
Also mein Ü-Ei, da zoome ich jetzt mal ganz, ganz stark raus vom Roland. Und zwar, dass je in Deutschland und in Österreich, je nach Berechnung, aber eigentlich schon mehr als die Hälfte der Bevölkerung im ländlichen Raum wohnt. Und das ist irgendwie sowas, was ich gerade in den Medien, im Journalismus überhaupt nicht wiedergespiegelt bekomme oder wiedergespiegelt sehe. Und ich jetzt aktuell, wo ich mittlerweile selber, also wirklich sehr ländlich wohne, dass ich da merke, dass ich so Zeitungsartikel oder Thinkpieces oder irgendwie was lese und dann so automatisch von den Autoren davon ausgegangen wird, dass alle diese Lebensrealität teilen, wo ich mir denke, also du schreibst ja für weniger als die Hälfte der Bevölkerung und die meisten leben ja dann auch nicht in den Metropolen, sondern auch in eben kleinen und Mittelstädten, wovon es ja sehr viele in Deutschland gibt. Und ja, dass das so etwas ist, wo, glaube ich, viele einfach nicht so drüber nachdenken oder so als Selbstverständlichkeit wird es irgendwie angesehen. Und ja, also es gibt sehr viele Menschen, die im ländlichen Raum leben. Das stellt ihren Lebensrealität dar. Und es ist einfach sehr, sehr spannend, sich mit dieser sehr, sehr großen Bevölkerungsgruppe zu befassen und aus architektonischer oder planerischer Sicht eben zu versuchen, einen Beitrag zu leisten, um eben hier die Lebensqualität zu verbessern.
Ja, danke, Charlotte. Ich glaube, ihr beide habt einen wahnsinnig tollen Ausstieg auch für unser Thema gefunden. Und wer jetzt Lust hat, weiter über Erasmus sich zu informieren oder auch gespannt ist auf die Ergebnisse natürlich von dir, Charlotte. Wir packen alle wichtigen Links noch in die Shownotes für alle Hörenden. Und ja, euch jetzt einfach vielen Dank für euren Besuch hier bei unserem Podcast Landaussichten. Es war sehr, sehr spannend, diese Einblicke zu bekommen über Erasmus. Und ja, ich wünsche euch vor allem mal viel Erfolg und weiterhin noch gutes Gelingen, vor allem auch dir, Charlotte.
Ja, danke schön. Und ich hoffe, dass sich viele Kommunen, aber auch Studierende und Universitäten nach diesem Podcast melden, um beim Erasmus-Programm dabei zu sein. Weil wir sind ja noch ganz am Beginn und wollen wirklich noch viel, viel mehr Menschen, junge Menschen in diese Räume bringen und Universitäten die Möglichkeit geben, dass sie hier Projekte machen. Sehr praxisnah.
Ja, Annelie, danke dir für die klugen Fragen und das spannende Gespräch.
Ja, vielen Dank. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag.